Vor 2 Wochen war ein wissenschaftlicher Kongress von Medizinern und Psychologen hier in Deutschland, die darüber beraten haben, wie die psychische Krankheit sich in unserem Land entwickelt. Und ich war ganz erschrocken zu hören, dass mittlerweile 15 Millionen Menschen in Deutschland psychisch krank sind. Und 7 Millionen davon leiden allein unter Ängsten. Nicht, dass sie mal irgendwann Furcht haben vor irgendetwas Berechtigtem. Nein, es sind Ängste, deren Hintergründe unerklärbar im Dunkeln liegen. Und die Angst kommt und dieses Krankheitssymptom entwickelt sich dahin, dass der Mensch Angst hat vor der Angst, dass sie wiederkommt und dadurch wie in einem Gefängnis, wie in einer Zelle dahin vegetiert. 3,5 Millionen von diesen 15 Millionen sind mit ständig niederdrückenden Gedanken, traurigen Gedanken, Depression heißt das ja, belegt. Unser Volk ist in Not, quasi jeder Fünfte ist in seiner Psyche, in seiner Seele krank. Unser Volk braucht Hilfe. Denn das Verborgene unserer Schuld, auch unserer kollektiven Schuld, offenbart sich auch am Volk. Nicht wenige unter denen, die in psychischen Nöten sind, sind auch Christen. Und ich habe Doktoren in Kontakt und in Freundschaft, die in diesem Bereich arbeiten. Sie finden viele da, die in ihrer Lebenshaltung durch die Art ihres Glaubens überfordert waren. Ihre Ziele in ihrem Leben und ihre Ansprüche an sich selbst so hoch gestellt haben, dass sie sie nicht erreichen konnten. Und über die Länge der Jahre erschöpften sie sich in ihrer Psyche, in ihrer Seele an diesen hochgesteckten Zielen, und ihre Seele wurde krank. Nicht selten sind unter diesen Leuten, die Christen sind, Menschen zu finden, die sehr gesetzlich groß geworden sind. Und diesem Anspruch des Gesetzes sich gebeugt haben, versucht haben, dem Gesetz gerecht zu werden. Ich bin sehr, sehr dankbar, ich schließe diesen ersten Gedanken ab, über den Dienst von Stephen Hill und Michael Brown. Wann immer ich die beiden gehört habe, war ich Gott dankbar, weil sie haben so eine Art Bulldozer-Wirkung. Sie schieben in ihre Richtung und hinter ihnen entsteht so eine Art Sogwirkung. Und alle Leute, die in ihrer Nähe sind, kommen in diesen Sog rein, wo sie unterwegs sind. Und sie bewegen sich dann in einer Art Windschatten und Sog zugleich und schieben mit in diese Richtung. Als einer, der auch Pastor mit Leidenschaft ist, weiß ich, dass auch solche Konferenzen rumgehen. Und dann ist der Windschatten wieder da, weg und der Wind ist wieder da. Und die Sogwirkung lässt nach und dann sind wir wieder, wer wir sind. Mit dieser Einsicht möchte ich gerne zu diesem Thema Evangelisation und Erweckung einen kleinen Beitrag bringen, der auch seinen Puzzle erfüllen soll in diesem schönen, herausfordernden Thema. Es ist nicht die Absicht Gottes, dass wir an seinen Zielen kaputt gehen. Es ist nicht die Absicht Gottes, dass wir uns an seinen Zielen wundlaufen und müde werden. Es ist die Absicht Gottes, uns einzubeziehen in sein Handeln, ohne dass wir draufgehen und menschlich verschlissen werden, sondern dass wir ihm fröhlich dienen. Denn die Schrift fordert uns auf, dient dem Herrn mit Freuden. Und das ist unsere Grundmotivation und das ist auch unser Erbe, das wir einnehmen. Und hier rufe ich hinein, das Volk, das sich zum Herrn Jesus Christus bekennt und von ihm errettet weiß. Ich lese einen Text aus der Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, dort ab Vers 16. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Älteste werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Speziell dieses Wort kam wiederholt vor, Weissagen, Prophetia, wie es im Grundtext heißt, an der Stelle von Gott reden, Gottes Rede weitergeben, für Gott reden, Prophetia. Ich möchte euch hineinführen in einen Gedanken an diesem Nachmittag, nämlich die Entwicklung des Reiches Gottes in den letzten Tagen. Ich möchte mit euch für einige Momente auf die Finger Gottes gucken, wie er sein Reich angegangen ist und wie er sein Reich bis zu diesen Tage baut, damit wir als Mitarbeiter an seiner Seite eine gesunde Einstellung bei ihm haben und mit ihm gerne uns investieren in seinen Plan. Ich erinnere, dass der Herr, der diesen Text hier dem Apostel Petrus bei der Erweckung in Jerusalem gegeben hat, ihm einen Text aufs Herz gab, der sehr alt war. Diese Erweckung vor knapp 2000 Jahren in einer Stadt, noch nicht mal so groß wie Essen, wo 3000 Menschen unter dem Wort Gottes waren, diese erfuhren die Gegenwart Gottes anziehend, sie bekehrten sich, taten Buße und fragten natürlich auch nach dem Geheimnis von dem, was sie dort wahrnahmen. Menschen in ihren Sprachen reden, verstanden sie die großen Taten Gottes. Der Apostel Petrus gibt ihnen Einblick in die Handlungsweise Gottes. Er sagt, dies ist es, was der Geist des Herrn dem Propheten Joel gesagt hat. Ihr müsst wissen, dass der Prophet Joel vor diesem Ereignis 600 Jahre zuvor gelebt hat. Wie kann Gott solch großartige Dinge ankündigen und so lange warten, bis er sie umsetzt? Lass die Frage mal zu. Ich kann das erahnen. Für alle bibelgläubigen Leute, die in diesen 600 Jahren des Wartens sich die Generationsstaffel des göttlichen Glaubens übergeben haben, wie viele dazwischen auch wundgelaufen sind. Wie viele dazwischen vielleicht am Aufgeben waren, wirklich Glaubenstäler durchliefen und sich fragten, was mache ich denn falsch? Der Herr hat's doch verheißen. Warum komme ich denn da nicht ran? Da sitzt unser Herr auf dem Thron der Weltenregierung. Und es scheint bei ihm tatsächlich so zu sein, als wenn 1000 Jahre wie ein Tag bei ihm zählen. Und wir eingeklemmt in 70, wenn es hochkommt, 80 Jahren Zeitspanne, suchen nun das Handeln Gottes auf dieser Erde und wollen es herbeirufen und wollen es nehmen und wollen es catchen, ohne enttäuscht zu werden. Aber dann kam der Kairos Gottes. Kairos, so heißt es hier im Grundtext, ist immer jener Zeitpunkt, wenn Gott handelt. Im Gegensatz zu Kronos, 24 Stunden am Tag. Dann, wenn Gott handelt. Wer hat nun geschoben an dieser Handlung Gottes? Wer hat es denn nun endlich herbeigeführt? Ich lasse diese Fragen einfach mal offen stehen, damit sie heute Nachmittag nicht kompliziert wird. Ein Lieblingssatz in der Bibel ist tief in mein Inneres gefallen. Und ich habe mich angefreundet mit diesem Satz. Und es begab sich. Das strahlt Souveränität Gottes aus. Gott beschließt bei sich selbst zu handeln. Es begab sich. Plötzlich fängt das Volk an, in Bewegung zu kommen. Plötzlich werden Regierende mit göttlichen Ideen beauftragt, ohne dass sie es merken. Plötzlich ist Bewegung da unter den Menschen, wo Gott etwas schreiben will, seine Geschichte. Ich bin sehr aufmerksam, wenn Menschen sich bewegen. Ich bin sehr aufmerksam, auch hier diese Tage zu sehen, mit was für einem Hunger ihr das Angesicht Gottes sucht. Ich sehe neben eigenem Wollen darüber etwas, ein Ziehen Gottes in seine Gegenwart, ein Ausgerichtetwerden auf ihn, in Erwartung und Hoffnung allein auf ihn. Es ist ein unsichtbares Handeln, was uns widerfährt. Irgendetwas treibt uns. Ein Wollen wird uns geschenkt. Und dieses Wollen in uns, das lässt uns nicht wundlaufen, denn es ist von ihm und wird auch das Vollbringen uns bereiten. Und dabei sind wir gar nicht nervös. Wir sind hingegeben, aber nicht nervös. Wir sehen an dem Leben Jesu keine Eile. Das, was er tat, tat er gewiss. Und er wusste, worin er ging. Sein Auftrag war groß, seine Zeit kurz, knapp 3,5 Jahre. Und er ging durch die einzelnen Tage und lebte im Heute und suchte den Willen Gottes für heute, ohne sich an der noch nicht erledigten Aufgabe wund zu laufen. Was für ein Vorbild für Erweckung. Wie viel Heilung für die Seele. Oder im Hebräer 4 zitiert, da gibt's tatsächlich noch eine Ruhe. In diesem ganzen inneren geistgewirkten Engagement, da ruht unser Herz, da ruht unsere Seele. Und trotzdem sind wir in einem heiligen Eifer und einer heiligen Hingabe. Und Gott, der Herr, bekommt die Ehre. Er erhält unseren Verstand, unsere Seele und gibt uns die Kraft, hier durchzugehen. Petrus war nun der Glückliche, der sagen konnte, nun ist es geschehen. Aber er konnte sich nicht rühmen, dass es geschehen ist. Er hatte die Gunst der Stunde, gerade zu jenem Zeitpunkt zu leben. Wie viele Generationen vor ihm haben im gleichen Glauben auch um diese Schriftstelle gewusst. Und sie haben ihren Glauben von Generation zu Generation wachgehalten und weitergegeben, damit da etliche sind, die auf diese Stunde warten. Wie dieser alte Hanna und der alte Simon, die im Geiste getrieben das Angesicht Gottes suchten und wussten, sie werden den Messias sehen. Was für ein Hingeführt werden in erweckliche Zeiten. Und wie schön, wenn man da alt werden kann, wie die alte Hanna, der alte Simon, ohne drauf zu gehen und die Dynamik des Glaubens zu verlieren. Was für eine Stoßrichtung, die Gott in solchen Leuten durch seinen Geist aufbaut. Wir wollen nicht Männer und Frauen der Stunde sein, wir wollen nicht Männer und Frauen des Augenblicks sein, die in dem Moment besonders überreagieren und auf die Länge der Zeit diese Reaktion wieder verlieren. Wir wollen es wie unser Herr tun, fast aus einem ewigen Verhalten raus, eine Kontinuität seines Handelns in unserem eigenen Leben aufgebaut sehen und dieses weiterreichen, weil wir um Kräfte wissen, die hinter jedem heiligen Wort stehen, das der Herr uns vermacht hat im Neuen Testament. Wenn wir hineinschauen in diesen Text aus Apostelgeschichte 2, sehen wir, wie der Herr begonnen hat, seine Gemeinde nach vorne zu bringen. Seine großartige Zahl, 3000 Leute, die zum Glauben kamen. Nun, auch dieses hat Geschichte. Ich möchte euch erinnern, dass alles, was Gott angefasst hat, immer wachstümlich war. Darf ich euch erinnern, dass er mit Adam begonnen hat? Und aus ihm nahm er noch die Eva. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, 6,1 Milliarden Menschen. Das ist doch wachstümlich, nicht wahr? Das ist die Handschrift Gottes. Ich möchte euch ein bisschen das Handeln Gottes in Erinnerung rufen, damit ihr mit einer göttlichen Gelassenheit und Leidenschaft zugleich leben könnt, ohne kaputt zu gehen, sondern Hingabe für unser Land dauerhaft sich verwenden möchte. Hier in diesem Bild, wie der Herr durch Wachstum an Menschen sein Werk bekundet, können wir noch hinzufügen, dass das, was er auch in der Schöpfung getan hat, ähnlichen Prinzipien unterliegt. Die Wissenschaftler sagen es uns aus dem astronomischen Bereich. Ich selbst habe einen Freund in München, der mir vor anderthalb Jahren sagte: Ingolf, es gibt jetzt digitale Fernrohre, ich sage es mal mit meinen Worten, die greifen ins All hinein, das war nie zuvor der Fall gewesen. Und wir können wissenschaftlich belegen, dass sich das Weltall, das Gott geschaffen hat, immer noch ausbreitet. Immer wieder kommen neue Lichtquellen bei uns an. Wir können sie fotografieren und festlegen. Die noch nicht waren und sind plötzlich da. Alles erscheint hier unterwegs zu sein. Unser Herr ist ein mächtiger Gott. Was er tut, hat Bewegung und hat Leben. Ich erinnere mich an ein physikalisches Ersterlebnis, als wir eingestiegen sind in die sogenannte Molekularwelt. Da hat unser Physiklehrer sich viel Mühe gegeben und ein riesen Mikroskop mit mehreren Belichtungsebenen rangeholt. Das war frisch nach den Sommerferien und wir guckten rein. Er hatte zuvor ein Streichholz drunter gelegt und wir entdeckten einer nach dem anderen, wir durften das gesehene Ergebnis nicht verraten, mussten uns in der Reihe aufstellen, dass wir Leben sehen, lauter Punkte, die sich bewegten. Und jeder von uns, der reinschaute, hatte immer den gleichen Effekt. Oh, und guckte nochmal runter, kann das denn sein? Und guckte noch einmal. Und so ging jeder schweigend auf seinen Platz. Der Lehrer hatte unsere volle Aufmerksamkeit. Und dann sagte er: Was ihr gesehen habt, ist die Molekülwelt. Ihr sollt wissen, es gibt nichts Festes. Alles ist in Bewegung. Und als ich später in Kolosser 2 gelesen habe, dass Jesus, dass er alles geschaffen hat und dass er in allem ist und er alles zusammenhält, da wusste ich später, wow, ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Der Herr hat es geschaffen und es lebt, was er schafft. Und so ist es nicht nur mit der Menschheit, die sich entwickelt und ihrem Leben multipliziert. Es ist auch im dem materiellen Bereich. Und es gibt nichts Stabiles. Wir wissen, in Jesus ist alles. Alles ist aus ihm geworden. Und alles muss einmal wieder zu ihm und auch vor ihm bestehen. Selbst im ewigen Richterspruch. Da ist dann noch eine andere Initiative von jedem Zimmermannssohn namens Jesus, der ganz allein seine Gemeinde anfing aufzubauen, sich 12 Leute suchte, sich in sie multiplizierte. Und dann ging diese Sache voran und voran und voran, und zwar in einer himmlischen Ruhe. Ich möchte ein paar Statistiken vorführen über die Arbeitsweise, wie der Herr seine Gemeinde baut weltweit. Ich möchte damit einfach mal ein bisschen Kontakt aufnehmen mit euch, die wir hier in Zeit und Raum legen, mit unserem ewigen Herrn. Wie er denn seit Jahrhunderten pflegt zu arbeiten auf dieser Erde. Und ihr werdet in eine Gelassenheit und Begeisterung zugleich kommen, die euch hoffentlich nicht wundlaufen lässt, sondern auch ein Stück ruhen lässt in die Stärke eures Gottes, an den ihr glaubt. In eurer Hinwendung und Liebe zu Jesus Christus, der auf dem Thron der Weltenregierung sitzt. Es war in Budapest vor ein paar Jahren, wo ich auf einem Kongress für Pastoren, insbesondere aus Osteuropa, von einem Sprecherkollegen, dem Dr. Peter Kusmitsch, eine Doktorarbeit eines jungen Theologen aus Amerika zugesteckt bekam. Und die war versehen mit einem Schaubild, das nur ich jetzt hier vor Augen habe. Sein wissenschaftliches Thema seiner Doktorarbeit war folgende: Die Entwicklung des wiedergeborenen Christentums weltweit in den letzten 2000 oder knapp 2000 Jahren. Das war sein Thema. Und was Jesus allein begonnen hat, mit seinen 12 Leuten fortgesetzt hat, in Jerusalem anfing, ließ, dass es sich eskalierte, dass durch Paulus weiter zu den Nationen kam, hat 1400 Jahre gebraucht, bis 1% der lebenden Weltbevölkerung als wiedergeborene Christen auf dieser Erde war. 1400 Jahre ist eine lange Zeit für jemanden, den wir ehren als einen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. In diesen 1400 Jahren ist bei diesem 1% nicht zugerechnet, was an Menschheit christianisiert wurde. Im Sinne von mit dem Schwert nötigen, Kreuzzüge, finsteres Mittelalter, wenn du nicht dich taufen lässt, Kopf ab. Diese Leute natürlich nicht. Es ging hier um eine Studie wiedergeborener Christen. Und man möchte sagen, Herr, was für eine lange Zeit. Warum bist du eigentlich nicht müde geworden? Das ist doch so mühsam zu sehen, dass deine Gemeinde angesichts deiner Macht nur so langsam und mühevoll vorankommt. 1400 Jahre. Überleg einmal, welch ein Anteil du mit deinem Leben innerhalb der Zeitspanne von 1400 Jahre hast. Lass das mal zu. Und du merkst plötzlich, du bist ein kleiner Part in der Weltenregierung Gottes. Ein wichtiger Part, von Gott gekannt, von Gott zu neuem Leben gesetzt. Ein wichtiger Part. Aber du bist ein Part. Ich möchte mit dir gedanklich und mit dem Herzen mich mal auf die Lehne des Thrones Jesu setzen und mal ihm zugucken. Jahre. Ich möchte ihn fast anstoßen und sagen, Herr, du hast doch alle Macht, nun mach mal. Und dann wird er sich rumdrehen zu uns und sagen, da gibt es ein Gesetz. An das halte ich mich. Ganz am Anfang unserer Testamente an euch hat mein Vater im Himmel gesagt zu den ersten Menschen, nun herrschet auf dieser Erde. Herrschet über alles, was ich geschaffen habe. Diesen Herrscherauftrag haben wir bis zu diesem Tage von den Menschen noch nicht zurückgenommen. Ihr wisst um die Zeit, als die Menschen sich unter den Fürst dieser Welt stellten, unter seinen Einfluss. Und wir haben den Menschen den Auftrag zu herrschen, selbst in dieser Zeit nicht zurückgenommen. Und ihr wisst, um wie viel Ungerechtigkeit, Krieg in dieser Zeit der Mensch freigesetzt hat. Aber wir haben eine Gegenoffensive gestartet. Ich selbst bin auf diese Erde gekommen, um ein neues Reich zu gründen. Um das, was wir an Schöpfung, an den Fürst dieser Welt verloren haben, wieder zurückzuerobern. Und ich bin gekommen und bin Mensch geworden. Und ich verfolge meine Sache. Und ihr sollt sehen am Ende, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich habe ein Ziel, ich werde es verfolgen und vollführen. Da wird man ganz andächtig und fragt, wie geht's denn jetzt weiter, Herr, von 1430? Und dann sehen wir, dass sein Handeln zunimmt. Es braucht logischerweise nicht wieder 1400 Jahre, bis ein zweites Prozent dazukommt, sondern nur noch 360, bis das zweite Prozent der lebenden Weltbevölkerung wiedergeborene Christen wurden. Ich mache diese Statistik kurz. Von 1790 braucht es nur noch 150 Jahre, bis das dritte Prozent an wiedergeborene Christen dazukam. Und von 1940 bis 1960, binnen 20 Jahre, hat der Herr wiederum 1% der Weltbevölkerung rübergerettet in sein Reich. Und ich muss hier die Statistik kurz unterbrechen. Nach meinem Wissen gab es 1940 ungefähr 3,8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Jetzt 60 Jahre später sind wir über 6 Milliarden, 6,1, 6,2 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Fast verdoppelt innerhalb von 60 Jahren. Und die gute Nachricht, angesichts der Weltbevölkerungsentwicklung und Dynamik, denn die Volkswissenschaftler sagen, in 50 Jahren sind wir über 12 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Angesichts dieser Entwicklung ist der Herr in der Ausbreitung seines Reiches, in dem Verschenken von Wiedergeburten, schneller als die natürliche Entwicklung der Menschheit auf dieser Erde. Er überholt sie langsam, aber sicher. Von 1960 auf 1970 sind binnen von 10 Jahren ein weiteres Prozent dazugekommen der lebenden und wachsenden Weltbevölkerung. Und der Herr holt seine Weltbevölkerung noch schneller auf, er lässt seine Gemeinde noch schneller wachsen, denn von 1960 auf 1970 binnen 10 Jahre kam das nächste Prozent dazu, 7 an der Zahl. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Von 1980, entschuldigt, da war das 6. Prozent, auf 83, binnen 3 Jahre, kam ein weiteres Prozent dazu. Und die Wissenschaft, die er hier darlegte, zeigt auch warum. Es gab unter den jungen Menschen und den Teenagern und Jugendlichen etliche Jahre zuvor eine sogenannte Jesus People Bewegung, wo die Menschen wieder Jesus suchten. Leute von der Straße, aus der Gosse. Stephen Hill ist selber so einer. Er hat sein Zeugnis erzählt. Und diese Leute wuchsen heran in die 80er Jahre hinein. Und dann fingen sie an, das Feuer, das der Herr in ihnen angezündet hat, nachdem sie ihr eigenes Leben geordnet haben, fingen sie an, dem Herrn zu dienen. Und jetzt eskaliert es auf dieser Erde wie folgt. Von 1980 auf 83, 7. Prozent. Auf 1986, das 8. Prozent. Auf 1989, binnen 3 Jahre, das 9. Prozent. Auf 1990, binnen eines Jahres, kam das 10. Prozent dazu. Auf 91, das 11. 92, 12. 93, das 13. Prozent. Ich habe jetzt von dem Foreign Mission Center aus den USA die neuesten Zahlen gelesen. Vor 2 Monaten sind sie rausgekommen und die lauten wie folgt. Es ist mittlerweile nicht nur 1%, das jährlich zu Jesus Christus kommt, aus der wachsenden Weltbevölkerung, sondern bei allen Christen zusammengerechnet 2,6% jedes Jahr. Spürt ihr etwas? Und man hat sogar unterschieden und festgestellt, dass die pfingstlich-charismatischen und evangelikalen Kirchen, oder trenne ich sie zuerst, die evangelikalen Kirchen liegen hier in der Entwicklung mit 5,6% und die pfingstler- und charismatischen Kirchen mit 7,3% im Verhältnis zur Weltbevölkerung. Das ist das, was geht auf dieser Erde. Was steckt denn dahinter? Da steckt ein Gott hinter. Und er hat etwas verheißen. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Nun gibt es auch in unserem Land hier theologische Barrieren. Das, was damals in Jerusalem geschehen ist, ist für einige Christen und auch geistliche Leiter hier in unserem Land wie folgt erklärt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf Jerusalems Christen war das Ausgießen des Heiligen Geistes für Israel. Einmalig, wiederholt sich nicht. Wenn man dann aber sagt, aber da ist doch noch in der Apostelgeschichte 10, da ist doch das Gleiche geschehen, nur in einer anderen Dimension im Hause von Cornelius. Da sagen sie, nein, 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 auch das ist nur ein einmaliges Handeln von Gott. Das war das Ausgießen des Heiligen Geistes auf die Heiden, einmalig, symbolisch, wiederholt sich nicht. Und dann ist es gut, wenn man seine Bibel kennt und nochmal nachsagt, und was war in Samarien und was war in Ephesus, und fängt an, die anderen Bibelstellen zu nennen, wo dieses Ausgießen seines Geistes sich wieder und wieder ereignete, und zwar gleich mit der Frucht und der Kraft, die der Herr seinem Geist zugesagt hat. Er wird euch helfen, er wird euch leiten, und durch ihn seid ihr stark, den Heiligen Geist. Und dann wird es auf der Seite still. Und ich meine, hier liegt eine gesunde Alternative für uns. Einerseits zu ruhen, dass dein Herr gesagt hat, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das bedeutet für uns, alles Fleisch, 3000 Leute in Jerusalem ist nicht alles Fleisch. Was dort geschehen ist, da hat etwas begonnen. Und selbst als Paulus sein Leben beendet hat, hat noch nicht alles Fleisch vom Heiligen Geist etwas gekriegt. Und wenn ihr jetzt meine Statistik, die ich vorgetragen habe, im Hinterkopf behaltet und an diese wunderbare Verheißung denkt, die der Herr von seinem Thron überwacht, denn alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Und was er gesagt hat, das wird er tun. Und denn die Entwicklung der Ausgießung seines Geistes weltweit genau beobachtet, werdet ihr Folgendes feststellen. Der Herr ist ganz fleißig dabei, dieses Wort zu erfüllen auf dieser Erde. Und ich kann sagen, immer noch nicht ist sein Geist auf alles Fleisch gefallen. Also haben wir eine gute Zukunft. Was der Herr sich vorgenommen hat, das vollführt er. Als einer der Kirchengeschichte im Studienfach am liebsten hatte, weiß ich um das Elend und das Leid und die Spaltereien und Streitereien, die es unter Gottes Volk immer gab. Und der Herr schreibt auf diesen gesamten krummen Linien gerade und baut seine Gemeinde und er lässt nicht nach und er lässt nicht nach und lässt nicht nach. Er führt fort, macht weiter, auch durch dich. Aber er will nicht, dass du kaputt gehst. Als ich diese Statistik damals vor 6, 7 Jahren bekam, die andere war ja vor 2 Monaten auf meinen Tisch gekommen, da hatte ich gesagt, Herr, es liest sich gut. Es ist schön zu sehen, dass du am Handeln bist, zumindest hier an der Statistik. Aber was ist mit Europa? Was mit uns? Und mir war es so, als wenn Gedanken aus dem Verborgenen meines Herzens aufstiegen und sich wie eine Antwort auf mein Denken legte. Ich dachte an Israel. Dachte an den Satz, der in der Schrift so schön steht, das Heil ist von den Juden zu uns gekommen. Israel, das Volk Gottes, hat uns missionarisch mit einer Dimension beschenkt, die man nirgendwo kriegt auf dieser Welt, ohne Aufwendung oder selbst unter Aufwendung größter Finanzen nicht erwerbbar. Und wenn ich in die Kirchengeschichte reinschaue, sehe ich, dass Gott besonders europäische Christen benutzt hat, gerade in den letzten 150, 200 Jahren das missionarische Element herauszustreuen in diese Welt, in die Kontinente nach Afrika, in die Kontinente nach Asien und so weiter und so weiter. Und wenn du hineinschaust, auch in Amerika, wie viel deutsche Wurzeln dort zu finden sind von missionarischer Aktivität. Ich war jetzt im letzten Jahr oder was haben wir denn jetzt? War es jetzt im Mai, war ich in Pensacola in der Brownsville Bible School und fragte diese 1100 Studenten, darf ich mal fragen, wer von euch hat deutsches Blut in seiner Verwandtschaft? Und 70% dieser Leute meldeten sich. Und dann habe ich ihnen etwas gesagt. Es ist Zeit zurückzukehren und zu kommen und zu helfen. Ich weiß aus der Heiligen Schrift, dass Israel, ich will das theologisch nicht zu sehr auseinandersplitten, etwas getan hat. Israel hat gegeben und Gott hat durch Israel gegeben, denn sein Sohn ist von seiner jüdischen Mutter Maria geboren worden und nach Völkerrecht und politischem Recht ist ein von der Jüdin geborenes Kind automatisch Jüdin. So ist Jesus ein Volljude gewesen und durch ihn, durch dieses Volk hat Gott uns gesegnet. Und es ist wahr, es sind trockene Zeiten danach gekommen über dieses Volk, schlimme Zeiten über dieses Volk. Das wollen wir einfach mal stehen lassen, aber ich sehe am Ende der Schrift, dass sich Gott diesem Volk wieder zuwenden wird. Und er wird dieses Israel in den Arm nehmen und wird es lieben und dass es tut, was er sagt. Und dieser Herr, der seine Geschichte mit dem Volk, das uns missionarisch mit dem Reich Gottes beschenkt hat, so deutlich uns vor Augen führt, dieser Herr wird auch dieser alte Mutterkartoffel Israel regenerieren und auch die Mutterkartoffel der Mission Europa regenerieren und wieder zurückkehren lassen, das, was sie hergegeben haben in dieser Zeit. Ich bin der Überzeugung, dass wir in der Tat davor stehen. Ich wage aber keine Jahre zu nennen. Sind es noch 100? Jetzt bist du enttäuscht. Sind es noch 150? Sind es noch 200? Sind es noch 500? Ist mir egal. Ich lebe meinen Platz in dieser Geschichte Gottes heute. Ich tue jetzt das, was der Herr mir aufgetragen hat. Heute lebe ich. Und ich weiß, ich bin ein Funken, ein Beitrag Gottes, ein Beitrag der großen, großen Gnade Jesu Christi mit dem, was ich lebe. Und das will ich nicht zurückhalten, nicht im Schweißtuch tragen, sondern ausstreuen. Auch wenn es müde macht, so werden wir doch nicht müde an der Arbeit, die der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Denn es ist ein wunderschönes Reich. Politische Reiche sind gekommen und gegangen. Der Kommunismus ist uns noch vor Augen. Aber Gottes Reich kommt kontinuierlich. Da ist keine Delle. Kontinuierlich. Spricht das für die Majestät unseres Herrn Jesu Christi? Der durch schwache Menschen sein Werk baut. Was für eine Gnade, die auf unserem Leben ist. Ich bitte euch, hier auch ein Stück Gelassenheit zu leben. Ich sage, ich will hier keine Schlafpillen verteilen. Aber ich möchte als ein Hirte deine Seele streicheln. Und ich möchte auch durch die Inspiration, die Gott mir hier gibt, gerade eine Salbung weiterreichen. Denn Gott, der Herr, sieht hinein in das Verborgene des Herzens seiner Kinder. Und er weiß, wie viel seines Volkes wundgelaufen ist. Und er sieht auch diejenigen, die hier sitzen und sagen, Herr, ich will, dass mein Volk Deutschland dich findet. Ich will, dass Europa unter deine Gnade kommt. Aber es ist mir fast wie ein letzter Kraftakt, hier noch einmal herzukommen, um endlich von dir angezündet zu werden. Herr, wenn das jetzt nicht geschieht, was ist dann? Ich fand es von Gott fein geführt, wie sowohl Michael Brown als auch Stephen Hill auf Haltung, auf Bindung zu sprechen kam und er einfach mal den Sündenbereich unter das Blut Jesu Christi rief. Eine wunderbare Grundlage für Dienst im Reich Gottes. Gebe der Herr, dass wir dieses nie verlassen. Aber da ist noch etwas anderes, was Gott sieht. Das sind jene Alltagssituationen, wo du trotz bester Vorgaben und innerer Aufträge und innerer Gelöbnisse dein Christenleben nicht in die Tat brachtest. Wo du dein Ja unter dem Wort Gottes, wir, ich werde missionarisch leben, wieder erlebtest, wie es sich zu einem Jein beugte, um dann ein Nein zu werden. Wie viel Aufbäumen war da? Wie viel Frustration, selbst da, wo man es gewagt hat, das Evangelium weiterzugeben. Und das alles sammelt sich auch. Das sind sogenannte Enttäuschungen. Es sieht so aus, als wenn der mächtige Herr, an dem man glaubt, sich nicht in der Dimension in unserem Land durchsetzt, als wie wir es für möglich halten durch sein Wort. Und dann sind da noch Schwestern und Brüder, die auch die Gnade der Wiedergeburt bekommen haben. Oft ganz eng in einer Gemeinde. Und die sind nicht immer pflegeleicht. Man muss sich manchmal sogar mit ihnen auseinandersetzen. Und dann sagt man noch, dass der Herr einem begegnet durch den Nächsten. Und das macht einem dann auch noch Mühe, neben seiner Zurückhaltung gegenüber Deutschland, auch noch innerhalb der Gemeinde, doch so viel Reibung zu erleben. Und dann ist man noch selbst das Problem und spürt seine Ohnmacht und Schwachheit. Angesichts dieser drei Dimensionen, die einen schier runterdrücken, wenn sie sich dann inhaltlich so gestalten, wie ich es gerade gesagt habe, laufen Christen wund.
Und Gott sieht dieses wunde Herz. Kommt mir ein Wort. Gott hat mir gesagt, führ mein Volk vor mein Angesicht, dass sie diesen Bereich des Herzens, den ich hier jetzt eben formuliert habe, abladen an mein Kreuz. Das ist wie so eine Modderschicht. Das ist wie ein dunkles, karges Gestrüpp. Das ist wie schmutziges Stroh aus dem Stall, das sich da in Enttäuschung abgelagert hat. Hoffnung oft selbst projiziert, wie die Emmaus-Jünger. Wir aber dachten, er ist gekommen, das Reich Gottes aufzubauen hier im Volk. Wir aber dachten, ist häufig eine menschliche Auslegung kurzatmiger Art, die dann zu Enttäuschung führte. Und die Bibel sagt uns ganz offen in den Sprüchen, dass ein langes Warten und Hoffen und ein Nichterfüllen dieser Hoffnung das Herz des Menschen krank macht. Und der Herr, der seine Kinder liebt, sieht, wo die Herzen krank geworden sind, wo sie sich wund gelaufen haben. Und hier möchte ich euch rufen an sein Kreuz. Lernt hier vom Psalmisten. Ich lese aus zwei Psalmen, 43 und 44. Denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Ich komme zu dir. Warum hast du mich verworfen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Sende dein Licht, sende deine Wahrheit, die sollen mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berge, zu deiner Wohnung. So will ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. Und ich werde dich wieder preisen auf der Zither. Gott, mein Gott, was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Das Heil meines Angesichtes und meinen Gott werde ich preisen. Was läuft hier ab? Schwestern und Brüder, Gott möchte uns motivieren für sein Handeln. Und er will seine Vision und seine Macht auf unser Herz legen. Aber er möchte ungerne, dass unter dieser schönen Vision und Botschaft etwas weiter rumort und weiter krebsartig vor sich hinfrisst und die neue Substanz, die er auf unser Herz legt, wieder auflöst nach kurzen Wochen. Gott möchte in die Tiefe unserer Kammer, die Bibel sagt, unser Herz ist ein Gemächte. Wer kann es durchblicken? Und David sagt im Psalm 139, guck doch mal nach, Gott, in meinem Herzen, ob da irgendein Weg der Mühsal, ich lege aus, als Potenzial da drin ist. Hol's rechtzeitig heraus, bevor ich mich wundlaufe in deinem Reich, im Glauben an dich. Und er hat etwas gelernt. Da scheint mir manchmal Gottes Volk fast zu anständig erzogen, zu Gott zu kommen und ihn zu fragen, wie lange, Herr, verwirfst du mich? Wie lange bleibt die Bestätigung für meinen Dienst in deinem Reich aus? Wie lange, Herr? Mal raus damit! Mal den Motter rausholen, diese komischen Fragen, die da in unserer eigenen Auslegung entstanden sind. Nicht unterdrücken, brav, fromm, um hinterher eine Neurose zu bekommen, sondern vielmehr gesund werden vor Gott, indem wir das, was wir nicht verstehen, bei ihm abladen. Nicht verstehen, abladen, abladen, nicht pflegen, nicht als ein Kämmerchen, in das wir uns manchmal zurückziehen, wenn es uns läuft, sondern das Recht dafür abgeben. Wie lange noch wird bei dir abgelagert? Warum herrschen die Feinde über mich? Bei dir wird es abgelagert. Ich will mich entlasten, Herr. Ich will die Not meines Herzens zu dir bringen. Psalm 44 heißt es weiter. Herr, Gott, mit unseren Ohren haben wir gehört. Unsere Väter haben uns erzählt die großen Taten, die du gewirkt hast in ihren Tagen. In den Tagen vor uns. Du hast mit deiner Hand Nationen umgewälzt. Hast sie eingepflanzt.
Völkerschaften hast du Schaden zugefügt, aber sie hast du ausgebreitet, dein Volk hast du ausgebreitet. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichtes, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Und so weiter, da preist er das, was er gehört hat. So preisen wir hier in Essen, was Gott in Pensacola tut, bei den Vätern dort. Und wir preisen Gott, was wir gehört haben in unserem Land vor unserer Zeit. Aber dann sind wir auch mutig und sagen, wie dieser Psalmist ein paar Verse später, Vers 9, Psalm 44, in Gott rühmen wir uns den ganzen Tag. Ich finde es so schön, dass wir Lob preisen können in einer Zeit, wo noch keine Erweckung ist. Halleluja. Dass wir Gott preisen können in einer Zeit, wo noch keine Erweckung ist. Aber jetzt kommt etwas. Und wir werden deinen Namen ewig preisen. Doch du hast uns offensichtlich verworfen und in Schande gebracht. Du zogst nicht aus mit unseren Heeren, wenn wir evangelisierten, wenn wir versuchten, deine Gemeinde zu weiten. Du ließt uns zurückweichen vor dem Bedränger. Im Gebet wurden wir schwach, darf ich so auslegen. Und die uns hassen, haben für sich geraubt. Denken an all die Menschen, die wieder zurückgefallen sind aus dem lebendigen Glauben. Du gabst uns hin wie Schlachtvieh und unter andere Nationen hast du uns zerstreut. Du verkauftest dein Volk um ein geringes und du hast keinen Gewinn gemacht durch den Kaufpreis. Du machtest uns bei den Nachbarn zum Hohn, zu Spott und Schimpf bei denen, die uns umgeben. Du machtest uns zum Sprichwort unter den Nationen, zum Kopfschütteln unter den Völkerschaften. Sag mal, darf man denn so mit seinem Gott sprechen? Wenn wir das unterdrücken, ich glaube nicht, dass etwas Gesundes an Motivation entstehen kann. Gott möchte unser ganzes Herz, lese ich in der Schrift. Und er will es ganz haben. Und er will auch jenen wüsten Sand an Frust haben, der die Quelle seines Lebens bedeckt. Und es ist mir, als wenn Gott hier eine Salbung reinlegt. Ich habe noch einen zweiten Punkt. Auf den komme ich später, aber hier möchte ich Gottes Geist Raum geben und einigen Menschen dienen, die abladen wollen, die was loswerden wollen und die dauerhaft motiviert werden möchten. Nicht kurzatmig, sondern in der Ruhe und Souveränität Gottes ruhend und trotzdem von Leidenschaft gezeichnet, ohne schwach zu werden darin. Hier heißt es ganz tief, Gottes Handeln zu suchen und zuzulassen. Wir stehen einmal auf für einen Moment. Und ich möchte diese kleine Lehrunterbrechung nutzen, Leute hier nach vorn zu rufen, und bitte hört genau zu, die von diesem Gedanken berührt worden sind im Heiligen Geist, die gemerkt haben, das ist genau mein Leben. Gott nimmt mich an die Hand und führt mich in seine Gegenwart, genau mit diesem Bereich. Bitte komm nicht einfach so. Wenn es nicht dein Part war, bleib bitte dort auf deinem Platz. Das kostet uns nur unnötig Zeit, wenn wir dann auch noch mit dir beten. Es ist jetzt nur der Part dran, den ich gerade verkündet habe. Habt ihr gut verstanden? Jetzt könnt ihr gerade kommen und reagieren. Ich glaube, dass Gott eine Salbung reinlegen wird und ihr Herzen behandeln. Bitte nur die nach vorne kommen, die innerlich vom Wort Gottes berührt worden sind, dass sie wund gelaufen sind und es verdrängt haben, dass sie Enttäuschung in sich tragen, auch gegenüber Gott und meinten, es sei nicht anständig, ihnen das zu sagen, aber jetzt bist du aufgerufen, das loszuwerden. Gott hat kein Gefallen, dass sein Volk sich wund läuft. Gott hat kein Gefallen, dass in deinem Herzen etwas stinkt und dich entkräftet. Gott hat kein Gefallen, dass deine Beziehung zu ihm unterwandert ist mit innerer Rebellion gegen ihn. Warum? Wir aber dachten. Und jetzt bitte ich dich, sag's ihm. Lass mal dein Herz los und benenn die Dinge beim Namen. Gott, der Herr, hört zu. Bring dein Warum Bring deine Entrüstung. Lass mal raus aus deinem Herzen. Vater, komm mit deinem Geist und hilf. Komm, mein Gott, und hilf deinem Volk auf. Hilf beim Entrümpeln. Lass ehrlich werden. Komm, pack alles raus. Du brauchst jetzt nicht grübeln. Du weißt ganz genau, was du rauslassen musst. Das sind die Dinge, wo du von Gott enttäuscht worden bist. So dachtest du. Ich aber dachte, Herr. Da sind Mitmenschen, die dich enttäuscht haben. Christen, ja, Christen, die die Liebe Gottes in sich tragen sollten. Und da bist du noch selbst. Wir gehen einmal durch diese Menge und dienen ihn. Komm her! Reinige die Herzen deiner Leute. Komm her. Sieh an den Schmerz der Herzen, die du liebst. Sieh an, mein Gott, was sich dort abgelagert hat. Sieh an und reinige es. Wir bringen es dir. Wir bringen es dir. Ministry, Leute, kommt und betet. Ministry, Leute, kommt und betet. Befreie dieses Herz vom Schuld, mein Gott. Befreie dieses Herz. Komm nach Hause. Hey, hör mal, komm nach Hause. Komm, du brauchst dich nicht mehr hart machen. Du musst nicht mehr anständig sein. Aber lass den Schmerz deines Herzens zu. Du bist vor dem Herrn. Du darfst sein, wie du bist. Komm, nur lass mal raus. Leute, die hier vorne gerne noch beten möchten, können das tun. Es ist interessant zu beobachten, während der Herr seine Gemeinde weiterbaut, 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 wie es immer wieder Regierungen gegeben hat, die sich dagegen wehrten. Es gab große Verbrennungsaktionen der damals noch handgeschriebenen Bibeln, unterschiedlichsten Plätzen, von Ephesus hoch über Rom bis in unsere Zeit hinein, gab es immer wieder Aktionen, wo man versucht hat, dieses Buch zu verbannen. Nun, in unserem Land weiß man, dass man das nicht macht, also relativiert man das Buch und man verbannt es und löst es auf durch Bibelkritik, indem man wissenschaftlich glaubt zu wissen, dass die Bibel eben doch nicht wörtlich zu nehmen ist. Wenn uns das weggenommen wird, fehlt uns die Substanz gesunden Glaubens. So wachen wir darüber, dass wir einen Zugang finden zur Heiligen Schrift, so wie es ist. Es gibt ein großes Land auf dieser Erde, das hat mit großem Erfolg sich fast 1700 Jahre gegen die Missionierung der Christen wehren können. Es war wie eine Wand zwischen Ost und West. Und diese Festung fing der Herr an zu durchbrechen vor knapp 200 Jahren. China. Es kamen Leute rein als Handelsvertreter getarnt, als Ärzte getarnt, als Wissenschaftler getarnt und fingen an, ganz vorsichtig ihr Christenleben auszubreiten in diesem Land, das viele Götter hatte, aber nicht den wahren Gott. Und Hudson Taylor ist wohl für uns Europäer einer der berühmtesten China-Missionare, der auch dort sein Leib und Leben gelassen hat und einfach wie eine Kerze sich verschwenderisch hingegeben hat und brannte, bis sein Leben rum war. Aber er warf Licht für viele Menschen. Aber irgendwann vor gut 100 Jahren bekam dieses Christentum in China eine zunehmende Ausbreitung. Man könnte nie von Erweckung sprechen, nur von Kontinuität. Es breitete sich aus, Und 1950 kam die chinesische Regierung auf folgende Idee. Als ich das las, wurde ich zornig im Geist. Da stand folgender politischer Wunsch: Man trug an die Christenheit, die im Untergrund lebte, vom Regime jahrzehntelang verfolgt worden ist, ein Angebot vor. Man hat den Christen gesagt: Wir verfolgen euch nicht mehr. Wir sperren eure Leiter nicht mehr ins Gefängnis. Wir schicken eure Missionare und eure evangelistischen Christen nicht mehr ins Arbeitslager. Wir foltern euch nicht mehr, wir reißen euch nicht mehr auseinander. Wir erlauben euch, eine offizielle Kirche zu sein. Und man hatte dieser Kirche von der Seite der chinesischen Regierung einen Namen gegeben. Hört mal zu. Man nannte sie Drei-Selbst-Bewegung. Drei im Sinne des dreieinigen Gottes. Und natürlich eine Bewegung, die dann von den Leuten selbst in die Hand genommen werden durften. Was für ein Angebot. Die Regierung bot an, den Christen, die ja 150 Jahre unter Verfolgung litten, in schwerster Form, jetzt plötzlich Religionsfreiheit. Sie haben gesagt, wir geben euch sogar noch Gelder zum Bau von Kirchengebäuden, worin ihr euch versammeln könnt. Das alles war eine einzige Verlockung. Nur eine Bedingung kam mit, und die bestand aus 4 Teilen. Ich verlese wie folgt. Man sagte den Leuten, ihr dürft diese offizielle Kirche leben, wenn ihr euch an 4 Regeln haltet. Erstens, es darf keine Kommunikation geben zwischen den Gemeinden und den Pastoren. Ist das nicht antichristlich? Das ist auch der Grund, warum solche Veranstaltungen laufen. Damit die Gemeinde nicht in ihrer Isolation und geistlichen Inzucht krank wird. Und das durchbrochen wird und wir die Gabe, die Gott jeder Gemeinde gegeben hat, einander entdecken und uns damit gegenseitig dienen. Und auch die Pastoren, damit sie nicht komisch werden in ihrer Isolation, brauchen den Dienst anderer Pastoren und die Dienstergänzung anderer Pastoren. Der Teufel weiß um diese Befruchtung und führt das antichristliche Regime auf diese Idee der völligen Isolation voreinander. Der zweite Punkt war, dass man sämtliche Aktivitäten außerhalb der Gemeindehäuser unterlassen solle. Das, was jetzt unsere 1300 Leute in Essen tun, dürfte nicht sein. Die Christen sollen auch vor der Gesellschaft isoliert sein. Was für ein diabolischer Plan. Und es dürften drittens folgende Predigten nicht erscheinen. Erstens dürfe man nicht predigen über den Heiligen Geist. Was tun wir also? Wir predigen, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Wir halten gerade entgegen, und wo Christentum die Existenz und das Wirken und Wesen des Heiligen Geistes vernachlässigt, erkennen wir diabolisches Wirken und diabolische Manipulation, auch in unserem Land. In großer Freimut sprechen wir von der ausgegossenen Liebe Gottes, die in unser Herzen gekommen ist durch den Heiligen Geist. Amen. Wir stellen uns dazu. Sie sollten zweitens nicht predigen, dass Jesus wiederkommt. Das scheint ihnen zu gefährlich zu sein, dass man sich vorbereiten muss auf ein Datum, wenn er wiederkommt. Und drittens dürfen sie nicht über das Buch der Offenbarung in diesem Zusammenhang predigen.
Ja, prüft mal, worüber euer Pastor so predigt. Und ermutigt ihn, über diese Themen zu predigen. Denn der Teufel mag das nicht, wenn man diese Dinge beim Namen nennt. Und zu guter Letzt, und das hat mich am tiefsten erschüttert, gibt man ein Angebot weiter und sagt, wir lassen euch in Ruhe, wenn ihr euch noch dran haltet, Kinder unter dem 18. Lebensjahr nicht in eure Gottesdienste zu führen. Ich möchte euch etwas fragen. Wie viel geistliche Zuwendung werdet ihr bereit, den Kindern zu geben? Wisst ihr nicht, dass Jesus sich selbst auf die Seite der Kinder stellte? Und er sprach von der Glaubensfähigkeit eines Kindes. Sprach davon, wenn die Erwachsenen nicht werden wie die Kinder, wenn sie keinen Zugang haben zu den Dingen des Reiches Gottes, weil die nur mittels Glauben möglich ist. Er sagte den Leuten, die die Kinder abhielten, komm, lass die Kinder zu mir kommen. Lass sie zu mir kommen. Bringt sie unter meinen segnenden Einfluss. Holt sie ran. Der Teufel weiß auch, was im Wort Gottes steht. Dort steht ein Satz geschrieben in den Sprüchen, von göttlicher Weisheit formuliert, gewöhne das Kind oder den Knaben früh an seinen Weg, dann geht er ihn auch, wenn er alt ist. Dahinter steckt Missionsweisheit, missionarische Weisheit Gottes. Gewöhne den Knaben früh. Gewöhne das Kind früh. Ich bin manchmal beklommen und zugleich beschämt, wie Christen mit Kindern umgehen. Man bewahrt sie auf, unterhält sie mit Spielen aus den frommen Familien, während die Erwachsenen Gottesdienst feiern. Man ist regelrecht blind über die Verantwortung, Kinder, die Jesus nicht kennen, die nicht das Vorrecht haben, fromme Eltern zu haben. Man verliert sie aus den Augen und kümmert sich nicht, fühlt sich nicht verantwortlich. Ist auch nicht kreativ, wie man sie denn zu Jesus bringen könnte. Er, der gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen. Das chinesische Regime wusste, wenn die Christen ihre ersten 18 Lebensjahre bei den Kindern nichts reintun, können wir unser antichristliches Denken, unseren viel Götterglauben in die Herzen legen. Und wenn die 18 Jahre sind, sind die so abgefüllt in ihren Herzen auch mit kritischen Gedanken und widerspenstigen Haltungen, dass die Christen sich danach ihre Zähne dran ausbeißen können, um sie zu missionieren. Und ich frage mich manchmal, ob dieses Konzept der Erweckung von Gottes Volk wirklich gewollt ist. Wir wissen, wie schwierig es ist, auch in unserer Gesellschaft, einen Menschen, der abgefüllt ist mit pluralistischer Religiosität, so nach dem Motto, jeder sehe zu, wie er glauben will, es gibt keine letztgültige Wahrheit. All dieses kritische Denken und zugleich dieses liberale Denken steht doch der Konsequenz und der Radikalität des christlichen Glaubens brutal entgegen. Und wir beißen uns die Zähne aus und freuen uns, in einer großen Aktion vielleicht 10 oder 20 Menschen in Deutschland zum Glauben kommen. Aber darf ich dich erinnern, als Botschafter Christi, dass es unter den Menschen eine Zielgruppe gibt, die sich wesentlich leichter zu Jesus bringen lässt und die Jesus wesentlich leichter empfängt. Und das sind Kinder, sind Teenager, sind junge Leute.
Hör einmal, ich habe zu Gott gebetet, dass an diesem Nachmittag Berufung mit göttlicher Idee und Kreativität zu Menschen kommen, die sie ihr Leben lang nicht mehr loswerden, es sei denn, sie tun sie und tun sie und tun sie. Und das ist das, was ich von Gott erwarte. Heute Abend mögen wieder Kranke geheilt werden und andere Dinge geschehen. Das ist das, was ich vom Herrn erbeten habe. Ich sage, Herr, hier ist dein Potenzial. Gib mir Leute, die hier investieren, weil ich unser Land liebe, weil ich hier unser zentrales europäisches Gebiet liebe. Ich möchte, dass das Reich Gottes kommt und wir sind in Herrschaft gesetzt. Und wir sollen Gott nicht nur lieben mit ganzem Herzen, sondern auch mit ganzem Köpfchen. Das steht in meiner Bibel. Liebe den Herrn mit deinem ganzen Verstand. Und ich bete, dass Salbung auf deinen Verstand kommt. Und dass du kreativ wirst, dich zurückziehst in dein Büro und sagst, gib mir eine Strategie, Gott. Wie ich die Kinder zu dir bringe. Denn wenn diese früh an deinen Weg gewöhnt werden, dann gehen sie ihn auch, wenn sie groß sind. Das ist Erweckung für Deutschland, die vor den Füßen liegt. Ich arbeite seit 21 Jahren als Pastor in diesem Land. Übernahm eine recht verkorkste Rentnergemeinde von gut 20 Leuten. Das ist für einen jungen Pastor hartes Brot. Ich will mich hier jetzt nicht selbst bemitleiden, aber ich habe eine gute Nachricht bekommen vor ein paar Monaten. Wir haben einen Mathematikprofessor, der hat mir Folgendes ausgerechnet. Er hat gesagt, Pastor, wenn wir wohnen in einem kleinen Ort, ein Nochdorf namens Tostedt, wenn wir so weiterarbeiten wie die letzten 15 Jahre, gibt es in 34 Jahren in Tostedt keinen Heiden mehr. Und gerade in den letzten Jahren haben wir eins getan. Wir haben dieses Wort wie unter Salbung empfangen und verstärken unsere Initiative zum Wohle der Stadt, zum Wohle des Ortes, ausschließlich bei den Kindern. Alles ging los mit einem kleinen Treffen von Müttern mit Babys, deren Männer, wenn sie von der Arbeit müde nach Hause kommen, keine Ahnung haben, warum das Kind tagsüber geschrien hat. Keine Antwort geben können auf die jungen Mütterfragen, die dabei entstehen. Haben wir junge Mütter zusammengeführt? Können sie sich doch gegenseitig beraten? Und dann sind Mütter und sind schon Babys da im Hause Gottes. Irgendwann werden Babys Worte verstehen können, werden laufen können. Daraus entstand ein Kinderspielkreis. Mütter haben sich kennengelernt, wollen nicht wieder auseinandergehen. Kinder haben sich auch kennengelernt, wollen zusammenspielen. Und Gottes Wort kommt rein. Daraus entstand ein Kindergarten. Daraus entstand noch ein zweiter Kindergarten. Mit zwei anderen Trägern haben wir eine christliche Schule aufgemacht. Wir dachten, wenn schon, denn schon, hinein, reinlegen in eine neue Generation. Dann haben die Teenies angefangen, ihre Tanzfreudigkeit zu entdecken und haben da so eine Kiddies Go Rock Gruppe gemacht. Da konnten Kiddies mittanzen, die auch keinen Glauben an Jesus hatten. Halleluja! Und dann haben wir entdeckt, dass entgegen aller deutschen Unken die Kinder doch gerne singen und haben einen Kinder-Gospelchor aufgemacht. Daraufhin haben die Lehrer von den Schulen gesagt, können Sie bei uns vielleicht eine Arbeitsgruppe machen, die heißt Gospel-Arbeitsgruppe. Haben wir gesagt, können wir machen, natürlich. Wollen wir doch Kinder zu Jesus führen. Haben wir jetzt aber mehr Nachfragen als Mitarbeiter, müssen wir wieder beten, dass wieder neue kommen. Ich will euch nur ein bisschen wach halten, nach so langer Rede.
sind einige Mitarbeiter auf die Idee gekommen, machen wir ein Kinderfamilienzentrum auf. Da dürfen all diese Kinder nach der Schule, die einen Schlüssel mit einem Band um den Hals haben, weil Vater und Mutter den ganzen Tag arbeiten, hinkommen und essen. Und da finden sich Leute ein, die helfen ihnen beim Schularbeiten machen. Ganz umsonst. Wir wollen die Kinder zu Jesus bringen. Ist eine andere Frau auf die Idee gekommen, dass sie Englisch und Deutsch kann. Hat sie eine Schule für Englischunterricht aufgemacht für Kindergartenalter und Vorschulalter. Kommen Kinder zu ihrem Unterricht, lernen Englisch kennen und Jesus kennen. Kommt meine Frau, die jahrelang in einer Malschule nebenbei sich ausbilden ließ, auf die Idee, mache ich ein Kinderatelier auf. Und alle Kinder, die gerne im Malen fortgebildet werden, sollen sie kommen. Werden wir ihnen Malen beibringen und Jesus beibringen. Meine zweitälteste Tochter, die studiert gerade Tanzpädagogik in Hamburg. Will sie doch Kindern etwas beibringen, ihrem Bewegungsdrang in dem Alter? Und auch sagen, wer Jesus ist. Wir haben eine Tanzschule, da ist sie schon die zweite Person in der Führung mit ihren 19 Jahren, die über 300 Kinder dort hat. Wisst ihr, was wir für eine Zukunft haben? Erweckung, hier. Kleine Schritte. Fleißschritte. Gib deinem Glauben ein Werk. Du willst große Schritte machen? Versuche es. Vielleicht fällst du, vielleicht gelingt es. Ich sage kleine Schritte. Wenn jede Gemeinde ihre Hausaufgaben macht, könnten wir in Deutschland gute Aussichten haben. Meint ihr nicht auch? Wenn jeder Christ aufhört, sich auf den Pastor zu fixieren und seinen Glauben lebt, ich sag euch, in dir ist Christi Potenzial. In dir ist Kreativität Jesu Christi. Lass doch die Kinder zu mir kommen. Lass sie kommen. Wo sind die Leute, die sie bringen zu Jesus? Wo sind die hier in diesem Saal? Gibt's hier irgendjemand, der das Potenzial hätte und es in seinem Schweißtuch trägt? Und sagt, der Pastor hat mich noch nicht gerufen. Und so warten sie, bis sie sterben. Nicht jede Gemeinde hat einen Pastor mit diesem Blick. Nicht jede Initiative für Kinder muss vom Pastor abgesegnet werden, jedenfalls bei uns nicht. Ein jeder sehe doch zu, wie er die Kinder zu Jesus bringt. Mussten doch die Frauen, die ihre Kinder zu Jesus brachten, nicht im Rabbinat anfragen, ob sie das denn dürften. Die haben es einfach getan. Wir wollen aufstehen und noch einmal beten vor Gott. Ich liebe diesen Bereich des Gottesdienstes. Ich weiß um den Wert von Verkündigung, aber ich weiß, der aufgerichtete Glaube, wenn der kein Werk kriegt, stirbt wieder. Dauert gar nicht lang, manchmal nur einen Tag. Aber wenn Glaubenswerke beschlossen werden, wenn Leute sagen, hier bin ich, sende mich. Wenn Leute sagen, ja Herr, ich will nicht kurzatmig leben, ich will sehen, wie eine neue Generation unter das Saatgut deines kraftvollen Evangeliums kommt und bald eine dominierende Gruppe in diesem Ort, in dieser Stadt darstellt. Halleluja. Ich danke Gott für jede Frau und für jeden Mann, die hier sind. Vater, ich habe es dir vorhin schon gesagt. Ich bitte dich, dass du jetzt mit deiner Salbung deine Leute raussuchst, mit denen du was vorhast. Ich bitte dich, dass du sie ziehst, Sowohl die, die im Kleinen anfangen werden und darin treu erfunden und dann über Größeres gesetzt werden. Ich bitte dich aber auch um Leute, die etwas Bundesweites in unserem Land anzetteln, was begeistert. Vater, komm und zieh deine Leute hier aus dieser Menge. Jetzt bitte ich dich. Und wenn es dich packt, kannst du jetzt reagieren. Ich möchte persönlich dir die Hand auflegen, denn Gott hat mir etwas gegeben für dich. Komm nicht einfach so nach vorne, komm nur, wenn dein Ja auch ein Ja sein wird. Sei nicht unaufrichtig. Aber Gott möchte dich zum erwecklichen Dienst mit einer wunderbaren Zukunft rufen und senden. Ich danke dir, mein Gott. Ich danke dir, mein Gott. Verändere du das Denken deines Volkes über Kinder. Vergib unserem Land, dass es hunderttausende Kinder abtreibt. Vergib den Vätern und Müttern, die unfähig sind, ihre Kinder zu lieben. Hol dir hier Väter und Mütter in Christo, die Kinder lieben, die nie geliebt worden sind. Die Kinder in den Arm nehmen, die nie in den Arm genommen worden sind. Die Kinder anschauen beim Reden und ihnen nahe kommen von Herz zu Herz, was sie nicht erlebt haben. Ich bitte dich, Herr, lass deine Liebe zu Kindern offenbar werden durch diese Frauen und Männer, die hier dem Ruf gefolgt seid, weit euer Leben. Und wenn Gott euch während der Verkündigung eine kreative Idee gegeben hat, dann gebt sie dem Herrn und sagt, Herr, komm, steck dein Siegel dran, ich will's tun. Im Vertrauen auf dich und dir Kinder zuführen. Da sind Leute, die werden Sommerfreizeiten starten. 2 Wochen ihres Betriebsurlaubes werden sie hier hinein investieren, in Zeitung annoncieren und werden mit den Kindern sich zurückziehen und sie zu Jesus führen. Sie werden sich freuen, wie Jesus zu diesen Kindern kommt, in ihr Herz kommt und wie er seinen Geist in sie hineingibt schon früh. Wie eine neue Generation heranwächst, die unser Land in ein erweckliches Klima führen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele reagieren, aber ich freue mich natürlich. Nur mein Versprechen, jedem die Hand aufzulegen, werde ich aus Zeitgründen nicht schaffen. Ich werde es versuchen mit so vielen wie möglich. Aber ich weiß, dass der gleiche Geist, der auf mir ruht, auch auf den Ministry-Leuten ruht. Ich möchte euch bitten, Ministry-Leute, kommt zu diesen Menschen und weit ihr Leben seinem Dienst. Amen.